Synode. Und jetzt? Hier ist ein zitronenfrisches Update von Kirche für Morgen aus der Frühjahrssynode 2024. Mit Britta Gall, Bernd Wetzel und deinem Gastgeber Daniel Feist. Los geht's!
Schön, dass ihr da seid. Schön, viele bekannte, manche unbekannte Gesichter zu sehen. Wir befinden uns hier in diesem kleinen Treffen, wo wir über die Synode, die vergangene Synode sprechen wollen. Ich werde ein paar Hauptthemen aufnehmen und dazu die Britta und den Bernd interviewen, die beide als Synodale von Kirche für Morgen dabei waren. Und wie gesagt, das Ganze wird aufgezeichnet und ist als Podcast dann auch noch nachhörbar. Und ich will auch gar nicht lang irgendwie rummachen, sondern direkt auch rein starten. Und ich habe das letzte Mal auch schon so gemacht und es hat sich eigentlich als ganz passend, finde ich, erwiesen. Und zwar wollte ich einfach mal fragen, wie war denn so die allgemeine Stimmung? Eher angespannt, eher gelöst? Wie habt ihr das denn so wahrgenommen?
Soll ich da gleich mal reinstarte? Ich glaube, es war deshalb so eine, ich weiß jetzt nicht unbedingt außergewöhnliche, aber so eine besondere Synode, weil es so ein breites Band, so ein breites Spektrum abgedeckt hat an auch den wirklich unterschiedlichsten Stimmungen und Emotionen. Also wir sind am Donnerstagabend, wo sich ja immer die Gesprächskreise vorab treffen zu den Vorbesprechungen, gestartet mit wirklich ultimativ schwerer Kost. Also wir hatten in den Gesprächskreisen jeweils einen oder zwei Betroffene vom Thema sexualisierte Gewalt. Und die haben uns berichtet. Und also Bernd, du könntest mich da gern ergänzen oder auch korrigieren. Das ist ja nichts, was einen auch persönlich oder inhaltlich sowieso nicht irgendwie kalt lässt. Und da ging es halt mir auch so, wir hatten eine Person bei uns zu Gast, die war in verschiedenen Heimen, auch in einem evangelischen Kinderheim, wurde dort missbraucht. Und natürlich, da geht mir als Mutter geht mir das extrem nahe und auch als Mitglied einer Kirche geht mir das extrem nahe, für die ich mich da auch zum Teil einfach schäme. Und wie mit den Leuten da umgegangen wird oder wurde. Und das war unser Einstieg am Donnerstagabend. Und auch der Freitag war ja dann noch geprägt von diesem Thema. Und das ist eines dieser Extreme, wenn wir jetzt von dem Spektrum sprechen, welche Stimmung bei der Synode geherrscht hat. Und dann hatten wir ein paar Sachen, die einfach fachlich, sachlich zu besprechen waren. Da gehörte auch der Haushalt dazu. Und wir hatten auf der anderen Seite das andere Extrem, dann mit dem Schwerpunkt Halbtag, wie finden junge Menschen zum Glauben? Und wir hatten es gerade vorab schon ein bisschen geplaudert. Das war dann wirklich, naja, fast schon eine kleine Sensation, dass man die 90 Synodalen teilweise hüpfend und tanzend im Plenarsaal sieht, weil die jungen Menschen, die da waren, halt wirklich richtig Stimmung gemacht haben in der Bude da. Und da hatte man also wirklich, so habe ich es empfunden, alles an Bandbreite, stimmungsmäßig. Bernd, kannst du mich gerne ergänzen?
Ja, also ich glaube, da muss ich gar nicht viel ergänzen und kann das genauso unterschreiben. Es sind schwierigste Themen, die gerade in der Synode auf der Tagesordnung stehen. Einsparung, Haushaltsplan, Deckungslücke, Pensionen, wie muss das geklärt werden? Also das heißt, weitere Lücken klaffen aus. Das, was wir vom Fahrplan jetzt haben, ist quasi nur der Anfang. Und da kommt noch viel mehr, wo Gelder auch fehlen und so weiter. Mhm. Und es macht keine Freude, wenn man das so nimmt. Ich möchte aber noch einen Aspekt, den Britta bis jetzt noch nicht gesagt hat. Abends ist dann durchaus nett, wenn man dann zusammensteht und da werden auch keine unwichtigen Themen besprochen, sondern zum Beispiel die Frage, trittst du wieder an? Das ist zum Beispiel so eine Frage, die jetzt schon aufkommt. Und den Horizont möchte ich jetzt auch ganz bewusst hier an der Stelle auch schon aufmachen. Denn es geht wirklich um diese Frage. Die Wahl steht bevor. Und wir suchen auch ganz konkret Leute, die da bereit sind, sich zur Wahl zu stellen. Das möchte ich einfach so an der Stelle sagen. Und da kommt natürlich auch zwischen die Synodale dann die Frage auf, bist du noch mal dabei und so. Auch das ist natürlich dann zum Teil nett, wenn man dann abends zusammensteht und auch manchmal ganz erhellend, wie es dann manche geht und ob sie noch mal mit dabei sind.
Ein Jahr noch, ne? Wann wird gewählt? Sag's noch mal, sag's gerne noch mal, Dante.
Ich glaube, Oktober 2025, oder ist das richtig? Oder November?
Okay, also definitiv nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr, das, ja, Mitte, Ende. Okay, ja, das ist natürlich dann, klar, logisch, das sind natürlich dann Dinge, über die man auch schon irgendwie nachdenkt, ja. Also sieht man die Leute nochmal, stehen die da nochmal zur Verfügung, wer kommt da nochmal rein, wie werden sich die Verhältnisse neu mischen? Okay, vielen Dank für den kurzen Eindruck so über die Gesamtsituation, weil es ja doch große Themen auch irgendwie gab. Ich habe drei aufgrund von unserem Newsletter auch nochmal aufgegriffen. Es wird die Forum-Studie, mit der oder über die würde ich gerne mit euch sprechen. Ich würde gerne mit euch über die Jugendzell-Studie und den Workshop-Tag oder die Dinge, die euch da bewegt haben, sprechen und die strategische Planung, was Finanzen angeht. Ich glaube, das waren die großen, großen Blöcke. Sicherlich gäbe es manches andere, was noch interessant gewesen wäre von der Synode. Wir müssen uns hier leider doch ein Stück weit begrenzen. Ich denke, das waren die großen Dinge. Darüber würde ich gerne sprechen. Und Zeller, du hast schon gesagt, ich glaube, das ist definitiv was uns als Christen und Christinnen dieser evangelischen Kirche in Württemberg nachgehen sollte, die Ergebnisse dieser Forumstudie. Deshalb würde ich bitten, ob ihr es schafft, auch nochmal aufzunehmen und zusammenzufassen. Was war da denn für euch das ja, Ergreifendste und das für euch jetzt auch Nachgehendste bei diesem Donnerstagabend, bei dem Austausch mit den Betroffenen selber?
Eine persönliche Geschichte ist immer irgendwie ergreifend. Also es ist was anderes, ob ich Zahlen in der Forumstudie vor mir habe oder da irgendwelche Fakten lese über Dinge, die passiert sind, oder ob mir einer gegenüber sitzt, der von seiner Heimkind-Vergangenheit erzählt. Und das ist einfach gruselig und auch nicht in Worte zu fassen, was da passiert ist. Was mir da ganz deutlich wurde, das habe ich bisher vielleicht immer nicht richtig wahrgenommen oder auch einfach falsch eingeschätzt. Der Thomas, der da bei uns war, der hat uns ziemlich deutlich gemacht, wie wichtig die Anerkennungsleistungen für die Betroffenen sind. Und zwar jetzt nicht unbedingt deswegen, weil sie sagen, man möchte Geld, weil uns so viel Leid geschehen ist. Dieses Leid ist nicht in Zahler und nicht in Geld aufzuwiegen, von niemandem und von keine Zahler. Aber für ihn persönlich war das so, dass er sagt, er braucht mal diesen Moment, um zu sagen, jetzt kann ich da einen Deckel drauf machen. Weil das ist uns, also mir und vielleicht auch einige von euch, wie ihr hier jetzt so sitzt, noch nicht so lange im Fokus, wie das schon geht. Also klar, der ist jetzt 60, was ihm passiert ist, war im Kindesalter, aber wie ihm in der Kirche begegnet und sich nicht gekümmert wird, das geht schon seit mindestens 2010 oder auch schon vorher. Und wir haben es erst jetzt so präsent auf dem Tablett und beschäftigen uns damit. Und für ihn geht es schon sehr, sehr lang, wo er immer und immer wieder seine Geschichte erzählt, wo er immer und immer wieder präsent ist, wo er mit ganz vielen Leuten immer wieder Themen anspricht, die natürlich triggern, und zwar jedes Mal, wenn er davon zu erzählen hat. Wo er jetzt sagt, für ihn ist es auch ein psychologischer Aspekt, dass er das irgendwann mal braucht, dass man sagt, so, diese Zahlung wäre so ein Moment, dass er sagen kann, ich möchte jetzt auch nicht wieder nochmal auftreten müssen und mich nochmal rechtfertigen und nochmal erklären und nochmal alles durchgehen. Ich möchte damit jetzt einen Feierabend haben. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist der, dass er sagt, er ist da sehr gut vernetzt mit ganz vielen anderen Betroffenen. Und die sind zum Teil jetzt halt auch schon weit über 70 im Rentenalter. Und die haben praktisch nichts, wovon sie leben, weil natürlich viele dieser Existenzen einfach gescheitert sind. Relativ früh, weil sie keine Ausbildung haben, weil sie keinen Job gefunden haben, weil sie sich irgendwie immer durchgeschlagen haben und natürlich jetzt es auch nichts gibt, wovon die leben, also auch keine Rente. Und da sagt er auch, oh, es macht auch keinen Sinn, den Leuten jetzt 100.000 Euro zu geben. Die brauchen da auch eine Wahlmöglichkeit, dass sie sagen können, dann sind es halt 400 Euro im Monat oder so. Also, dass ich mir praktisch irgendwie noch ein, und diesen Begriff hat er mehrfach verwendet, menschenwürdiges Leben lebe, die Jahre, die ich noch habe. Weil die wirklich unter prekären Umständen zum Teil leben, die Betroffenen heute, wo er sagt, liebe Kirche, da ist es jetzt in deiner Verantwortung zu sagen, wir übernehmen die Verantwortung, die wir dahin und gucken, dass wir tun, was wir können, um diese Leute noch zu unterstützen. Danke
Danke.
dir.
Soll ich inhaltlich noch einmal etwas sagen? Das war jetzt ganz stark die Sicht des Betroffenen, der uns da begegnet ist. Wichtig war, mir wurde da vorher auch ein bisschen gebrieft, welche Dinge sollte man vermeiden? Und ein Ding, was man ganz, ganz dringend vermeiden sollte, wenn man mit so Betroffenen spricht, ist zu denken, ich muss mich jetzt entschuldigen bei dem oder so. Das ist uns, denke ich, alle klar, dass wir das gar nicht können. Also, das ist ganz klar. Dann möchte ich mal drauf eingehen, auf den Tag dann. Da hat Professor Dr. Thomas Groß-Bölting praktisch uns eingeführt in die Forum-M-Studie. Und ich habe so ein paar Dinge für mich mitgeschrieben, die sind für uns auch sehr erhellend. Und die machen über das, dass hier viel Schlimmes und detailliert, wenn man da ins Detail gehen würde, schlimmste Dinge sehen und wahrnehmen kann. Auf die sind wir jetzt so stark gar nicht eingegangen. Mehr das andere, was mich auch noch sehr betroffen gemacht hat, ein Satz zum Beispiel, bei uns gibt es das nicht. Das ist ein Bild. Also evangelische Kirche ist Bild, was die evangelische Kirche von sich hat, lange Zeit, wir sind die bessere Kirche. Er stößt oder ist ganz viele Punkte auf Machtvergessenheit und organisierte Verantwortungslosigkeit gestoßen. Aufladung des geistlichen Amtes. Also so ein Satz wie Gott schätzt, dass wir uns lieb haben. Das hört sich im ersten Moment, ich dachte, wo er das gesagt hat, dachte ich, was ist da jetzt falsch dran? Aber das ausgesprochen von einem Geistlichen, der diesen Missbrauch für sich gestalten werden lässt, das ist unheimlich, so ein Satz, Gott schätzt, dass wir uns lieb haben. Also ihr merkt natürlich, wie dann praktisch dieses kirchliche Selbstverständnis, das da ist, wie kommt es in der Kirche vor, dass praktisch Machtautonomie und Freiheit für Gläubigen zur Machtasymmetrie und Machtmissbrauch führen. Das sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Im Grunde, das ist etwas, was strukturell in der evangelischen Kirche ein Problem ist. Ein gewaltiger Haken für sexuelle Gewalt ist, dass es nicht thematisiert wird. Es wird nicht thematisiert, was nicht vorstellbar ist. Ist ja logisch, das gibt's gar nicht. Das sei ruhig oder wie auch immer. Wir kennen diese Parole, die ist dann kommen, wenn zum Beispiel ein Kind sagt, was hast du da erlebt oder was sagst du da über den und den? Und auch das passiert innerhalb der Kirche, dass man dann sagt, es ist doch so eine bekannte Persönlichkeit, dieser Geistliche, der so hohe Würde hat und so hohe Autorität genießt. Was über den dürfen wir doch so nicht reden, gell? Und solche Dinge im Raum stehen lassen. Dann gibt es ein Milieu der Geschwisterlichkeit, Umgang der Wattebäuschen. Konflikte werden nicht angegangen, es wird deshalb nicht durchgegriffen. Organisierte Verantwortungslosigkeit nennt er das. Also, das sind nur so ein paar Stichworte, bis hin zur Theologie der Vergebung, dass man nachher doch eigentlich einander vergeben soll und das doch und so weiter, das auch da irgendwie auf komische Art und Weise dann solche Dinge sogar noch zudeckt. Und das ist eigentlich das, was mich persönlich, neben dem, dass all diese Dinge passiert sind und vielfach passiert sind und bis jetzt nur die Spitze des Eisbergs sichtbar wird durch die Studie. Da gibt es also noch viel mehr unter diesem Eisberg. Ist eigentlich die Art und Weise, wie in der Kirche damit umgegangen wird, struktureller Riesenproblem.
Vielen Dank auch nochmal für das Inhaltliche auch mal. Ich glaube, jetzt haben wir auch wirklich die zwei Seiten auch präsent, ja, das eine, das Persönliche, das, was auch betroffen macht, und das andere ist auch das Inhaltliche, was da diese Forum-M-Studie eben aufgedeckt hat, auch zu Recht aufgedeckt hat und notwendigerweise aufgedeckt hat. Man hat ja immer so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, auf die katholische Kirche geschielt, ja, Bernd, du hast das schon ein bisschen aufgenommen und gesagt, na ja, das ist ja klar, diese Machtstrukturen und klaren Hierarchien, diese Machtverhältnisse, und hat so ein bisschen, war mein Eindruck, sage ich jetzt mal, ein bisschen spitz, ein bisschen abgewunken, und ja, auch das hast du schon gesagt, Bernd, ja, wir sind ja hier Geschwister irgendwie, flache Hierarchie, alle eine Ebene, ja, in Christi da irgendwie verbunden, und hat da schon auch ignoriert, dass diese Machtverhältnisse durchaus auch das klar und deutlich begünstigen und unterstützen, dass solche Missbrauchsstrukturen und auch solche Missbrauchsnetzwerke, wo man sich dann gegenseitig auch deckt oder auch gar nicht ahnen will, ja, dass das da ein Problem ist, dass es Probleme gibt, gar nicht aufdeckt oder auch gar nicht dann eben zum Thema macht. Was war denn das große Votum gegen oder diese Forum-M-Studie? Was für Maßnahmen muss man jetzt ergreifen, dass diese strukturelle Notwendigkeit, also diese Strukturreform in diesem Bereich da wirklich angegangen werden kann? Was habt ihr da als Synode beraten? Was wurde euch da vorgestellt? Was habt ihr vielleicht sogar beschlossen?
Da haben wir nichts beschlossen in diese Richtung. Es gab ja auch zu diesem Thema keine Aussprache. Also es haben ja dann der Bischof und die Präsidentin die Stellungnahme verlesen von der Evangelischen Landeskirche Württemberg, und es gab da keinen Raum jetzt, wo man über anstehende Maßnahmen oder so diskutiert hätte. Ich glaube, darum ging es in der Synode jetzt auch nicht. Das war jetzt mehr so, dass wir einfach mal, es hört sich jetzt frech an, aber zuhören und die Schnauze halten. Aber ich hatte ein interessantes Gespräch mit diesem Thomas Groß-Böldling am Rande, also draußen auf dem Balkon, also der die Studie mit verfasst hat und die dann auch vorgestellt hat. Und der hat schon gesagt, naja, Leute, schaut euch das doch mal an, also weil du gerade von flachen Hierarchien sprichst und so. Wir haben in der evangelischen Kirche sehr wohl auch diese Hierarchie, und es konzentriert sich halt vieles auf diese manchmal doch sehr mächtige Pfarrpersonen, die, ich meine, das wird weniger, aber wir haben das immer noch, der Hauptpfarrer, also früher war es auch mal der Herr Lehrer, den gibt es jetzt nicht mehr so als diese Respektsperson, aber den Herrn Pfarrer schon. Und dieses Amt und diese Würde, die dieser Pfarrperson nach wie vor noch zugeschrieben wird, übrigens empfinde ich das so vermehrt in den ländlichen Räumen, also da erlebe ich das noch als ganz stark, dass der Hauptpfarrer halt wirklich jemand ist, der dem mit höchstem Respekt zu begegnen ist und so, wo er dann sagt, naja, wollt ihr das mal angehen, diese, sage ich jetzt mal, Rollenzuschreibung oder auch einfach die Aufgabenverteilung, die der Pfarrperson zukommen, wo ich sage, ja, herzlichen Glückwunsch. Da denke ich mir bei KFM schon seit vielen Jahren drüber nach, ob man das nicht aufbrechen kann und muss und sollte. Und da sagt er, ja, genau. Und natürlich ist es noch kein Vergleich zur katholischen Kirche. Also ich bin nicht besonders firm in der katholischen Kirche, aber das empfinde ich jetzt einfach so, wo dem Pfarrer noch mal viel mehr Gewicht zukommt. Und doch ist es bei uns so, dass ich glaube, dass ein Teil der Probleme schon daher rührt, dass eben die Pfarrperson dieses Gewicht hat oder ihr diese Gewichtung zugeschrieben wird. Und dass dadurch auch im Laufe der Jahre, wurde auch viel über das Pfarrhaus gesprochen, also das evangelische Pfarrhaus war ja auch was, fast schon ein heiliger Ort, also das, was da passiert ist, das war immer nur gut und richtig, wo ich glaube, wir von Kirche für Morgen schon lang auch aus anderen Gründen ja überlegen, wie ist das mit dem Pfarrer, mit seiner Rolle, Macht ist ein ganz schwieriger Begriff, aber einfach mit dieser Fülle an Aufgaben und an Zuständigkeiten und auch an Entscheidungs, wo nur der Pfarrer entscheiden darf, was dem der Zukunft ist, ist das gut und ist das richtig. Und dieses Gespräch am Rande hat mich eigentlich darin bestätigt, dass man da auch in Zukunft verstärkt dranbleiben darf. Wie kann man das auch einfach auf mehrere Rollen verteilen, dass diese starre Struktur, dass halt an einem so viel hängt und der dann auch so allmächtig ist natürlich übertrieben, aber ihr wisst, was ich sagen will, dass man da dranbleiben darf und das in die Zukunft mitnehmen darf. Das war noch so ein Randthema, aber wir haben jetzt keine Maßnahmen abgeleitet bei der Synodaltagung.
Ich würde da gerne direkt drauf eingehen, wenn jetzt in dieser Frühjahrssynode einfach, was heißt einfach, wenn es da darum ging, ganz bewusst auch in der ganzen Tiefe und in der ganzen Tragik, ja, wahrzunehmen, sich auch nochmal zu vergegenwärtigen, was das bedeutet, was das für diese Menschen bedeutet hat, was für diese Menschen jetzt notwendig wäre und es keinen Austausch gab und auch keine konkreten Beschlüsse. Was ist denn jetzt dann der Fahrplan? Wie will man weiter damit umgehen? Weil die Notwendigkeit, dass es strukturelle Maßnahmen braucht, ich glaube, die sollte doch jetzt offen und für alle sichtbar und klar da liegen. Wie ist denn der Fahrplan dann?
Darf ich mal schon vielleicht was dazu sagen? Es ist tatsächlich so, es gibt ja schon Präventionspapiere, das wird vor Ort in den Bezirkssynoden thematisiert, das wird heruntergebrochen. Es gibt das polizeiliche Führungszeugnis, das letztlich für alle kirchliche Mitarbeit irgendwann erwartet wird, die mit
Kindern und Jugendlichen.
Erweiterte Führungszeugnis. Genau, danke.
Notwendige
Maßnahmen. Das wird eingefordert. Es gibt, wie gesagt, dieses Präventionskonzept. Es gibt einen Präventionsbeauftragten vor Ort, der gewählt werden muss. Und der oder die, und das muss aber kein Pfarrer sein, sondern das kann auch eine Ehrenamtliche, das kann zum Beispiel auch eine Jugendliche, ich sage mal sein, Jugendmitarbeiterin, die sagt, ich bin hier Präventionsbeauftragte und ich schaue, dass es im Ort hier bei uns thematisiert wird. Und da gibt es dieses Präventionspapier. Es ist also sehr wichtig, dass wir eine Kultur entwickeln und es hat jetzt schon begonnen mit genau hinschauen, mit aber das brauche ich jetzt, denke ich, hier nicht alles zitieren, was da drin steht. Und das ist, denke ich, sehr, sehr hilfreich, was da jetzt schon da ist. Ein Aspekt finde ich ganz wichtig, was noch von diesem Thomas Groß-Bölting angesprochen wurde, das war, was er wahrgenommen hat im Umgang damit. Wir reden immer davon, was da ist da passiert und ach, das macht uns sehr betroffen und so weiter. Aber die Frage, wie wir mit den Betroffenen umgehen, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der wurde uns so vorgestellt. Denn er hat zum Beispiel gesagt, er hat festgestellt, es gibt gute und schlechte Betroffene. Gute, also so wird es eingeteilt. Dieser Harmoniezwang der Kirche teilt es ein. Es gibt diejenigen, die kooperativ sind, diejenigen, die die Sprache der Kirche sprechen. Mhm. Und es gibt auch diejenigen, die diese Sprache ganz bewusst nicht sprechen, die auch sehr massiv auftreten, die vielleicht wütend, vielleicht auch ungehalten sind in manchen Stellen, die Forderungen stellen und so weiter. Und man gibt sich natürlich lieber mit den guten Betroffenen ab. Man hält die Betroffenen, es gibt eine Betroffenenvereinigung, man hält diese Betroffenen auch gerne hin. Es werden da erste Zahlungen gemacht, aber die sind noch gering und den Betroffenen noch zu bringen und so weiter. Und dann wird wieder versprochen, ja, wir arbeiten, wir bessern da nochmal nach und so weiter. Also es ist alles sehr schleppend, sehr mühsam und auch das gehört zu dem, wie wir als Kirche damit umgehen, dass wir auch wirklich die Betroffenen in Fokus nehmen und ihnen auf Augenhöhe begegnen und sie sehr ernst nehmen und nicht als Menschen, die zum Teil im prekären Milieu leben und ein bisschen geringschätzig sie dann sogar noch ansehen. Sie sind oft in diesem Milieu deshalb, weil sie diese Dinge erlebt haben, wie sie es erlebt haben und ihr Leben dadurch oft ganz, ganz schlecht verlaufen ist und so weiter. Also ich möchte einfach diesen Aspekt auch im Sinne der Betroffenen, und das ist mir auch so nochmal deutlich geworden, ganz bewusst nennen, nicht nur an den Schaden denken, wo wir als Kirche haben, sondern wirklich auch die Betroffenen sehen, die es gibt und auch den Umgang und dass wir da in einer guten Art und Weise auch mit ihnen umgehen.
Dritta, ja, du, gerne. Ja,
du wolltest, glaube ich, ja aber drauf raus, ob die Forenstudie jetzt eine Auswirkung auf den Fahrplan 2030 hat. Und
Nee,
das.
nee, das wäre, sorry, dann wär, ich habe das ungut ausgesprochen. Genau, es geht mir
Also.
um einen Fahrplan, nicht um den Fahrplan, genau, um einen Fahrplan für die nächsten Semester oder so.
Okay.
Ohne es sehr missverständlich ausgesprochen von mir, ja.
Alles gut.
Genau, genau. Ihr habt darüber gesprochen, was die Strukturen ja schon sind. Ich habe die selber erlebt, als hauptamtlich und ehrenamtlicher aktiv in Kirche, Thema Präventionsmaßnahmen und so weiter und so fort. Genau, mich hätte interessiert, ob die Veröffentlichung oder nochmal diese Neuaufnahme dieser Forumstudium da nochmal was zusätzlich auch jetzt gebracht hätte, abseits von den Dingen, die sowieso schon da sind, aber auch von den Statements, die es ja wirklich auch sehr öffentlich gab, die ja sicherlich auch beitragen und auch gut und ehrlich waren. Das war im Prinzip, was ich wissen wollte. Also werdet ihr euch in der Herbstsynode zum Beispiel nochmal damit beschäftigen?
Ja, ohne dass ich jetzt, ich vermute, dass wir das, ich weiß nicht, ob Marion, wenn sie gerade da ist, ich sehe sie gerade, ob die da vielleicht sogar
Nee,
mehr
komm.
weiß dazu, dass uns das wahrscheinlich in jeder Synode beschäftigen wird und auch muss, weil die genannten Maßnahmen, von denen wir es vorhin hatten, die gibt es ja im Moment so noch nicht. Also es gibt jetzt eine öffentliche Verlautbarung,
Eben.
aber was man daraus jetzt ableitet, also damit ist das Ding nicht durch. Nur, dass es jetzt
Genau.
vorgestellt und genau.
Das war mir wichtig,
Ja.
da nochmal zu erfahren. Genau. Genau.
Dani, hast du die
Ich
Frage gesehen, die gerade jemand gestellt hat?
ja, wir gehen jetzt in dieser Runde noch nicht auf Fragen ein.
Aha.
Dazu ist später definitiv noch Zeit. Genau, und wir beobachten den Chat auch und werden das auch später dann nochmal einspielen. Ich will jetzt nochmal ein bisschen weg von der Struktur. Das wird uns sicherlich auch die nächsten Talks hier noch das ein oder andere Mal beschäftigen und ich finde das auch absolut notwendigerweise so. Ich halte es für ein definitiv entscheidendes Thema, auch für die Zukunft unserer Kirche. Ihr habt das, Bernd, du hast das vorhin auch nochmal kurz angesprochen und aufgenommen. Und das finde ich auch nochmal wichtig. Wir sprechen ja hier im Talk auch immer viel von Strukturen und wo Strukturen uns behindern und bla und blub. Aber ich glaube, letztendlich hängt es dann doch viel an dem, wie wir als einzelne Christen und Christinnen unterwegs sind, miteinander, aber auch als Individuen. Und da würde ich gerne von euch auch nochmal erfahren, die ihr jetzt ja auch direkt Kontakt mit den Betroffenen hattet, aber eben auch mit Inhalten dieser Studie. Wie können wir als Christen und Christinnen jetzt gut damit umgehen? Bernd, du hast vorher schon gesagt, unsere Entschuldigung brauchen sie ja nicht. Das fand ich interessant jetzt, ja. Aber was denn dann? Also, wie gehen wir jetzt gut damit um, wenn wir diesen Menschen auch begegnen, vor Ort, in unseren Kirchengemeinden, wenn wir da unterwegs sind? Also nicht, wie verhält sich die Kirche, sondern wie verhalten wir uns als Christen und Christen?
Da hätte ich jetzt fast auch wirklich einfach eine persönliche Rückfrage gestellt. Begegnen wir diesen Menschen? Weil für mich war es jetzt das erste Mal, einen Betroffenen wirklich zu treffen. Und ansonsten, ich könnte jetzt bei mir vor Ort oder im Bezirk, also da kenne ich keine Person, weil sie es halt entweder eben natürlich vermutlich logischerweise nicht öffentlich macht oder ich weiß es einfach nicht. Der Thomas, der bei uns war, war insofern natürlich jemand Besonderes, weil der sprachfähig ist. Also das hat er auch gesagt, es ist nicht jeder so wie er, der konnte sich gut ausdrücken, der konnte reden, der war auch teilweise einfach sehr wütend und war auch laut und massiv. Der konnte aber mit uns sprechen, der hat uns zugehört, hatte da auch so wirklich ein Gespräch gehabt, auch einen Dialog. Und das kann ich natürlich nicht einschätzen, beziehungsweise ich vermute, dass das so nicht jeder drauf ist. Und wie können wir da als Christen miteinander umgehen? Man hat es schon mehrfach gelesen und gehört, Bernd hat es auch vorhin gesagt, man neigt ja immer schnell zu irgendwie einer Entschuldigung oder auch dieser Vergebungsgeschichte. Und das hat der Thomas auch gesagt, Leute, das ist so schwierig. Der Thomas Groß-Bölkling hat es dann auch in seinem Vortrag noch gesagt, weil wir da oft so eine Täter-Opfer-Umkehr schaffen. Also wir sagen, dadurch, dass wir ja dass das Christentum so viel von Vergebung spricht, ist man auch immer schnell dabei, dass dem Täter ja vergeben werden muss. Und selbst wenn das richtig ist, rückt es den Fokus auf die falsche Person von den beiden. Und die Opfer verschwinden. Und das ist was, was mir auch so geblieben ist, weil ich bin schon auch ein Mensch, der gern Vergebung ist ein Thema, das ist was, wo ich auch drum ringe und drum bitte und das auch wirklich mir wünsche, dass auch mir vergeben wird. Aber selbst wenn das so ist, dass man diese Betroffenen nicht aus dem Blick verliert und deren Leid, deren Schmerz, deren Sorge nicht dadurch kleiner macht, dass man sagt, ja, aber man muss auch dem Täter vergeben. Das ist was, was mir auch ganz arg hängen geblieben ist, sowohl von dem, der mit uns geredet hat, als auch das, was der Herr Groß-Böttling in seiner Studie gesagt hat.
Ich glaube, da wird uns auch jetzt mal ein bisschen Metaebene theologisch noch eine ganz schön große Herausforderung ins Haus stehen, damit gut umzugehen. Ja, also wo beginnt Vergebung und wo hört sie auch auf? Gibt es Grenzen der Vergebung, wenn solch unsägliches Leid geschehen ist? Ich glaube, da können wir nicht dran vorbei und das sollten wir nicht ignorieren, da auch theologisch nochmal dran zu gehen. Was bedeutet das denn eigentlich und macht es was mit unserem Vergebungs- und Gnadenbegriff, wenn wir jetzt wirklich ganz konkret schwarz auf weiß diese Dinge eben auch haben? Ich glaube, das ist auch was wir nicht vergessen sollten, da nochmal zu überlegen, auch in unserem theologischen Denken.
Ja, das ist tatsächlich also, so, wenn der zu uns sagt, wisst ihr, ich bin da nochmal hingefahren zu dem Kinderheim, als ich dann erwachsen war und ich habe geguckt, ob es die Person noch gibt. Ich habe sie nicht gefunden, aber wenn ich sie gefunden hätte, also ich hätte nicht gewusst, was ich mit der mache, wo ich dann auch gespürt habe, ja, und ich hätte es verstanden. Also da dieses oh, du sollst nicht auf Gewalt mit Gewalt reagieren und du musst dem anderen auch vergeben und so. Das hat irgendwo dann echt auch einen Punkt, wo man sagen muss, das ist jetzt auch sehr persönlich von mir. Ich bin auch kein Theologe, weil du sagst, aber das stimmt natürlich, ist es richtig. Wo ich glaube, wir auch einfach aufpassen müssen, dass man keine vorschnellen theologischen Phrasen drüber legen oder so.
Genau.
Wenn wir jetzt sagen, so wurde es uns gelehrt oder so soll es doch sein, sondern dass man den Mensch mit seinem Schicksal auch echt im Blick behält.
Ja. Genauso wie wir diesen Vergebungsbegriff dann vielleicht auch nochmal neu denken und neu überlegen müssen, müssen wir halt auch hier in diesem Fall auch nochmal über das Thema Gerechtigkeit sprechen. Ja? Also was bedeutet das? Bedeutet denn dann Gerechtigkeit für diese Menschen? Und was bedeutet das für uns auch als Christen und Christinnen dann theologisch nochmal? Ich weiß natürlich, dass dieses Thema jetzt nicht in 30 Minuten hier vollständig bearbeitet ist. Ihr werdet da mehr erlebt haben, ihr werdet mehr besprochen haben, da wird es sicherlich noch weitergehen. Trotzdem möchte ich für heute Abend einen unvollständigen Haken dran machen und würde gern weiterrutschen zum nächsten großen Punkt, der jetzt auf der anderen Stimmungsskalenseite liegt. Ich weiß, das ist vielleicht jetzt auch nicht ganz einfach. Wir versuchen das trotzdem. Es wurde ja eine weitere Studie vorgestellt, die Jugendzählstudie. Auch hier würde ich gerne nochmal einsteigen und euch einfach fragen, was war denn das Erstaunlichste aus dieser Studie für euch? Was hat euch am meisten überrascht?
Und dann darfst du jetzt anfangen, sonst laber ich wieder.
Also das Erstaunlichste war tatsächlich, dass der Herr Ilk, der das vorgestellt hat und gesagt hat, wir haben regelrecht ein Boom sozusagen, ein Glaubensboom, wenn man diese Studie so nimmt, und zwar genau in diesem Alter des Konfirmandenalters, wo wir doch immer wieder mehr den Fokus haben. Die Leute, die sind dann nach der Konfirmation weg. Ihr kennt diese Geschichte mit der Fledermäusetaufe und so sind sie weg. Aber dieses Image, das die Konfirmation hat, bestätigt die Studie ganz und gar nicht, im Gegenteil. Und es war auch für mich ein riesiger Aha-Effekt nur noch einmal, sondern das ist das, wo Kirche es schafft, völlig neue Leute zu erreichen und ein riesiges Spektrum von Menschen zu erreichen. Eine Prozentzahl, wenn wir sonst nur 7% erreichen vom Ort, erreichen wir dort 80%, 70%. Also das heißt richtig, richtig viel. Und die Jugendlichen nehmen das auch ernst. Und es ist nicht unbedingt so, dass sie es nur wegen Geld machen. Also auch das ist gefragt worden, das kann man alles in der Studie lesen. Ist es wirklich wegen Geld? Nee, sie wollen auch sich mit dem Glauben und Glaubensfrage auseinandersetzen. Und das war für mich schon, also da geht einem so ein bisschen fast. Da läuft es einem eiskalter Rücken runter, weil man denkt mit, cool, dass Kirche so in diesem Alter der Konfirmanden so einschlägt und so wahrgenommen wird. Und das heißt aber auch, wir müssen diese Zeit noch viel stärker in Fokus nehmen.
Breda, was war das Überraschendste aus dieser Studie für dich?
Ja, gleich, ich möchte nur da noch kurz dazu was ergänzen, weil das hat mich jetzt gar nicht so überrascht. Also ich glaube, die Jugendlichen sind in der Zeit unglaublich sehnsuchtsvoll und weich und so, und dass die da dann auch echt dafür offen sind, ist für mich keine Frage. Ich glaube nur, dass wir als Kirche genau in dem Moment auch einfach oft verkackert. Weil wenn wir uns die Zahlen dann angucken, danach sind sie dann halt weg. Und es steht und fällt mit den Personen, denen die Jugendlichen in dieser Zeit begegnet. Und da sind es logischerweise häufig Pfarrpersonen, und relativ häufig ist es da dann auch so, die Jugendlichen sind nach der Konfirmation einfach weg, die sind nicht mehr da. Wenn die aber dort erlebt haben, dass in der, war das der Herr Ilk oder der Herr Toteras, der das gesagt hat, das ist mir so hängen geblieben, ist jetzt eine falsche Studie, aber
Alles gut.
trotzdem, Schafe vermehren sich durch Schafe, nicht durch den Hirten. Also wenn in dieser weichen Phase, wo die jungen Leute so offen sind für, auf, und sich nach Beziehungen sehnen und nach Leuten, die ihnen da irgendwo auch auf Augenhöhe begegnen. Also ich glaube, dass es Pfarrer gibt, die das schaffen, die echt auch so eine Connection zu den Jungs und Mädels da kriegen. Es sind, glaube ich, aber oft auch Jugendreferentinnen und Jugendreferenten oder auch einfach andere aus der Gemeinde, die im Konfi-Unterricht beteiligt sind und die als Schafe den Schafen begegnet. Und ja, in diesem Konfi-Unterricht, in dieser Konfi-Zeit liegt eine Wahnsinnschance. Und ja, mir, das habe ich gerade schon mal gesagt, mir verkackert auch einfach oft in dieser Zeit, weil mir die jungen Leute verkraulet. Weil die zwar, die werden gezwungen, sonntags in diesen Gottesdienst zu gehen, die müssen sich das so anhören, die denken, okay, wenn die Konfi-Zeit rum ist, bin ich froh, wenn ich da nie wieder hin muss. Die haben einen Konfi-Unterricht, der wirklich auch manchmal ein Unterricht ist, wo sie was auswendig lernen müssen, wo sie irgendwelche Katechismus und was weiß ich was noch. Wenn das alles ist und die haben trotzdem eine Beziehung von Leuten, die sie begeistern, die sie, die dieses Feuer weitergeben, dann können sie das, sage ich jetzt mal, mitnehmen, beziehungsweise dann wissen sie, hey, Kirche kann auch anders sein. Und wenn das nicht passiert, dann sind sie halt nach der Konfirmation weg. Und da müssen wir uns auch ehrlich machen. Unser Problem, das hat auch die Studie mal wieder deutlich gemacht, sind nicht die Kinder und Jugendlichen. Da haben wir geile Angebote, da gibt es to wirklich tolle Sachen, die in der Kirche passieren. Das sehe ich an meine Kinder auch selber. Die sind so Feuer und Flamme für Freizeit, für ihre Jungschafe, alles, was da ist. Das ist wirklich mega. Und dann sind sie 15, 16 und dann bröckelt's und dann sind sie 17 und dann gibt es nichts mehr. Und da ist in meinen Augen nach wie vor unser Wunderpunkt als Kirche. Nicht im Bereich der Jugendlichen, sondern danach. Und wenn man darüber sprechen will, Gemeindegründung junger Erwachsenen, dann wird es immer schwierig und dann, was weiß ich, dann.
Ich spüre schon, ja.
Ja,
Ich
die.
bremse dich kurz ein, ich bremse dich kurz ein. Ich finde auch gut und wichtig und richtig, was du sagst. Du bist schon irgendwie einen Schritt weiter. Was wäre dann jetzt irgendwie dran und wo müssen wir da an die wunden Punkte auch ran? Ich will dich trotzdem noch mal kurz fragen, was war denn das Überraschendste für dich an dieser Studie? Also, was hast du neu entdeckt eigentlich? Und du
Nee,
kennst dich ja wirklich aus in Jugendarbeit. Ja, also,
hey, so, ich mache selber gar
ja, du
keine
hast ja einen guten
Jugendarbeit.
Überblick, finde ich.
Ich habe vier Jugendliche, mit denen ich daheim
Ja,
arbeite.
genau, eben, genau, eben, deswegen. Also, perfekte Kandidatin.
Ja, genau.
So, vielleicht könnte ich mal schön was dazu sagen. Und zwar der Herr Dr. Wolfgang Ieg, der hat zum Schluss, nachdem er natürlich viel vorgestellt hat, hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Er sagt, der Knackpunkt der Frage ist nicht die Evangelisation oder Konversion. Also Konversion ist, wenn wir praktisch Menschen zum Glauben einladen, dann legen wir immer sehr viel Wert drauf, dass das Jugendliche da irgendwo angesprochen sind, vielleicht sogar zum Glauben kommen. Das kann passieren, dass Jugendliche zum Beispiel selbst in der Konfirmation sehr angesprochen sind und hinterher ist es aber auch gleich wieder weg. Sondern er sagt dann, das Wichtige, ich sage den Satz noch einmal, der Knackpunkt der Frage nicht die, wie der Evangelisation und Konversion, sondern wie gestalten wir Jüngerschaft? Das ist nämlich die Frage. Wo können Jugendliche hinterher, und zwar Jüngerschaft, wo sie Selbstwirksamkeit erleben können? Und das ist ja gerade etwas, was die Jugendzellstudie dann auch ganz deutlich macht, wie viel im CFAT, im EC, bei den Pfadfinder in verschiedene Jugendgruppen, junge Leute zum Mitarbeiter werden, dann diese Selbstwirksamkeit erleben können in Freizeiten, oft Freizeiten selber verantworten, Jugendgruppe selber leiten. Da geschieht so viel, was auch in dieser Studie, das lohnt sich auch mal wirklich, die heranzunehmen. Die kann man einfach als PDF-Dokument, geht einfach drauf, Jugendzell 2 eingeben und dann könnt ihr euch das PDF-Dokument komplett runterladen und ihr könnt selber durchschmökern. Also den Tipp möchte ich geben, es lohnt sich. Aber das ist so wichtig, diese Jüngerschaft nach der Konfirmation, wenn wir das schaffen, dass Jugendliche spüren, sie sind da gefragt, sie werden einbezogen in Projekte, sie können bei ihrer Konfi-Band mitmachen oder beim Chorprojekt oder bei irgendeiner Werkstattgeschichte, wo sie sagen, da sind sie gefragt, da geht es nachher wirklich weiter und da passiert Jüngerschaft.
Vielen Dank nochmal. Britta, du hast noch die Möglichkeit, meine Frage zu beantworten. Du musst es natürlich also, aber auch nicht.
Ja, doch, das mache ich. Und zwar, das, was ich wirklich für mich nochmal mitgenommen habe, jetzt als das Überraschende oder was ich wirklich spannend fand, der Patrick Todieras hat es gesagt, der klassische Jugendkreis ist eher ein Auslaufmodell. Ist jetzt nichts, das mich total wundert, aber das war mir schon nochmal was, weil das doch häufig einfach noch so gehandhabt wird, wo ich aber auch wiederum aus eigener Erfahrung mag, das ist jetzt nicht mehr so spannend, wo er davon gesprochen hat, wahrscheinlich wird es eher so werden, dass es eher spezifischere Angebote sein dürfen. Also war schon cool, er prägte den Satz irgendwie Extremsportarten wie die Jugendkantorei oder sowas. War sehr nett. Nein, also tatsächlich, das jetzt überspitzt gesagt, die treffen sich zum Bungee-Jumping oder also jetzt kann man jetzt sowas vielleicht nicht gerade machen, aber was auch immer, das ist, dass es wahrscheinlich da spezifischer wird als dieses, wir treffen uns und sitzen im Kreis und so, ja. Und ich war ja auch in dem Workshop, den er angeboten hat, Instagram, wo er sagt, Leute, das ist wirklich was, wo man hingucken muss. Und daher kam auch, an der Stelle hat er auch diesen Satz gebracht, Schafe vermehren sich durch Schafe, wenn wir es auch davon hatten, ja, wie kann man das hier mit Influencer stärken oder die Kirche mehr aufrufen. Das kann man nicht machen. Also man kann nicht der Landeskirche verordnen, hier, du kriegst jetzt mehr Geld und dann musst du einen supergeiler Insta-Account machen. Das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert auch da nur so, dass die Jugendlichen einfach denen Leuten, und das sind Personen, das sind einfach individuelle Personen, folgen, mit denen sie Schafe sind. Also wenn halt der sie im Jugendkreis begeistert, auf Insta ist, dann ist der andere dort auch. Und wenn der dann über seinen Glauben dort spricht oder postet, dann ist das, was ins Netz rausgeht. Wir haben da echt mit dem Totieras und seiner, ich weiß gar nicht, ob es Kollegin ist oder was, einen spannenden Austausch darüber. Die haben christliche Influencer untersucht und haben da eine Doktorarbeit drüber geschrieben. Und das ist auch was, ich habe da jetzt keinen Vorschlag dafür, wie man das nutzen kann, aber das wurde mir so deutlich, was es ausmacht, wenn ich als ganz normaler persönlicher, glaubender Christ aus der Gemeinde mit anderen auf Insta meinen Glauben teile oder ob und wie ich da auch drüber spreche. Also bei allen Gefahren und negativen Aspekten, die das Netz und das Instagram hat und so, ist alles unbestritten. Aber das war mir auch nochmal was, wo ich dachte, da lohnt sich's echt hinzugucken und auch nochmal zu überlegen, wer und wie kann man dort interagieren. Fand ich auch spannend.
Vielen Dank. Ich will zuletzt für diesen Punkt, bevor wir dann weitergehen, doch nochmal auf was eingehen, was wir im Vorgeplänkel, wenn ich es jetzt mal schon mal so kurz hatte. Ihr hattet beide erzählt von einer tanzenden Synode. Es war eine Band da aus, ich glaube, FSJlerInnen, meine ich, gell, sind es gewesen,
ja.
EJW verbandelt. Der Saal hat getobt, sage ich jetzt mal, einfach so ein bisschen spitz und pauschal. Und Britta, du hast es formuliert, du hast gesagt, ja, und dann waren die da alle begeistert und dann sind die weg, die Jugendlichen, die jungen Leute, und dann hinterher ist irgendwie Business as usual und von diesem frischen Wind, der da geweht hatte, ist vielleicht nicht mal mehr ein blankes Lüftchen übrig und diese Motivation, dieses eigentlich, wir wissen ja alle, dass das genau notwendig wäre, die ist dann verweht. Und meine Frage ist eigentlich, wie begeistern wir denn genau diese Menschen hin, dass sie das, was sie da wahrgenommen haben, und die sind ja nicht dumm, ja, die sind ja nicht blöd, die sind ja keine Idioten und Idiotinnen, also sind ja reflektierte Menschen, davon gehen wir jetzt mal aus, ja, alles andere wäre, glaube ich, auch äußerst unfair, muss ich ehrlicherweise sagen, aber irgendwas fehlt ja dann wohl, das auch in politischem Willen oder auch in Konkretion irgendwie umzusetzen. Und meine Frage wäre jetzt, habt ihr eine Idee, wie wir diese Menschen, die da ja auch beschließend beieinander sind, die zuständig sind für Finanzverteilung und anderes, hin zu dieser neuen Art erfrischende Kirche zu machen? Oder ist es einfach nicht möglich? Ich kann mir das so vorstellen, aber.
Also ich würde sagen, es ist möglich und es hängt mit der Wahl zusammen. Wir brauchen mehr von uns in dieser Synode. Also Kirche für morgen, ich sage mal, noch mal Größenordnung 5 oder 10 Leute mehr. Das braucht es einfach, und weil da einfach so diese Nähe spürbar ist, diese Themen zu sagen, wir hören nicht auf zu sagen, wenn wir jetzt sparen müssen, dann doch bitte nicht in der Jugendarbeit, sondern gerade da müssen wir Mut machen, sich auszuprobieren, dass jugendliche Selbstwirksamkeit, wie wir es gerade gehört haben, spüren können, sich ausprobieren können, mehr Räume da sind. Wir haben einen Workshop gehabt mit Dieter Braun und Dieter Braun hat von einer Idee berichtet und da lief mir wiederum eiskalter Rücken runter. Und zwar habe die gestartet mit einer Teenie-Kirche, und zwar deshalb, weil Gott das begonnen hat. Das sind ganz viele junge Familien hingezogen und war dann auf einmal im ganz normaler Kindergottesdienst 80 Kinder und Jugendliche. Müsst ihr mal euch vorstellen, ihr habt plötzlich 80 Kinder und Jugendliche von heute auf morgen. Und sie haben aber diesen Mut gehabt zu sagen, wir machen jetzt neben dem normalen Sonntagmorgens Gottesdienst nebendran jetzt einen Teenie-Gottesdienst. Wirklich mit Lobpreis, mit Anspiel, mit dem, dass sie die Themen der Jugendliche, die Jugendliche dafür selber Themen vorschlagen und die Kinder. Und Dieter Braun geht da praktisch drauf ein, versucht dann, so hat er es beschrieben, eine Bibelstelle dazu zu finden, die irgendwo dann nicht bei den Haaren herbeigezogen ist, sondern zu diesem Thema Besenstiel, was so jetzt genannt wurde, zum Beispiel nur so, er soll mal über den Besenstiel predigen, muss er dann halt tatsächlich was finden, was dann plötzlich passt, ja, und was nachher auch den Funke zum Überspringen bringt, und auch hier Selbstwirksamkeit, Bandprojekt natürlich, dass es da gibt, Tanz und verschiedene Anspielteams und so weiter, also wirklich eine ganz tolle Sache. Und dann habe ich einfach sehr der Cornelius Kuttler, weil Dieter Braun vom Evangelischen Jugendwerk fachlicher Leiter und Cornelius Kuttler war in diesem Workshop. Ich habe sie sehr ermutigt, weil sie haben gesagt, sie getraue sich das jetzt nicht vorzuschlagen, weil es ja ein Modell ist, was parallel zum Hauptgottessinn stattfindet. Das dürfen wir ja hier gar nicht thematisieren unter die Synodale, ja, und vor dem Oberkirchenrat. Und da habe ich zum Cornelius Kuttler gesagt, sag's bitte dem Dieter Braun, weil er war gerade im Gespräch noch, sag's ihm, wenn nicht jetzt, wann dann? ICF hat schon vor 8 oder 10 Jahren gesagt, wir wollen 100 Jugendkirchen gründen in Württemberg und sie sind dabei. Und ich denke, wir sollten nicht noch länger zugucken, sondern solche Modelle, die der Dieter Braun da in der Schublade hat, wo er schon 10 Jahre mit rum experimentiert und ganz tolle Erfahrungen macht, die muss unsere Landeskirche wissen. Und er hat, ist noch nicht einmal beim Innovationstag, nochmal ein weiteres Stichwort, wo ich jetzt darauf hinweisen möchte, er ist noch nicht einmal beim Innovationstag mit dabei, um von seiner Idee zu berichten. Wir haben ihn da dazu ermutigt, Dieter, nimm das mit, berichte davon, das wäre der richtige Ort. Schweig nicht davon, von solchen Ansätzen, sondern wir brauchen sowas wie Teenie-Kirche und solche hoffnungsvolle Projekte. Wir müssen Menschen ermutigen, mehr zu improvisieren, mehr zu experimentieren. Wir brauchen diese Fehlerfreundlichkeit. Auch, dass mal was schiefgehen kann. Nur dann kann etwas Neues entstehen.
Ich möchte nochmal zurückführen auf meine Frage. Danke, Bernd, für deinen Einschub. Aber mir ging es, glaube ich, um was anderes. Ja? Mir ging es darum, zu überlegen, wie schaffen wir es denn, die wir jetzt gerade als, sage ich mal drastisch, als Blockierende erleben. Ja, als vielleicht sogar noch spitzer, als Gegenspielende, ja, das andere bewahren Wollende. Wie schaffen wir es, die zu gewinnen für diese neue Art von Kirche, von der wir überzeugt sind, dass es die braucht?
Ja, das habe ich genauso vorhin gehört von dir und frech hätte ich einfach geantwortet, Dani, Austauscher. Das ist halt das, wo der Bernd jetzt mit Neuwähler gesprochen hätte. Und ganz ehrlich, ich frage mich es manchmal auch, wenn ich höre, wie der Cornelius Kuttler sagt, ich wünsche mir, dass junge Menschen bei uns in der Kirche hören, eure Ideen fordern uns vielleicht heraus, aber wir suchen einen Weg und versuchen umzusetzen, was möglich ist. Und alle nicken, aber ändern weder ihre Haltung noch irgendwas jetzt mal drastisch am Gesetz. Eine meiner ersten Reden, die ich gehört habe in der Landessynode, und das weiß ich noch wie heute, war, wie Maike Sachs von der LG gesagt hat, Beine statt Steine. Also bitte lasst uns das ändern, lasst uns mehr investieren, auch Geld in Hand nehmen in Beine. Ich ergänze jetzt mit junge Beine statt alte Steine. Und es hat sich im Prinzip nicht viel daran geändert, seit jetzt die letzten Jahre. Wir hören das immer, wir wissen es immer und es passiert zu wenig. Also wenn wir dann mal die Gemeindegründung vom GJB mit relativ kleinen Beträgen machen, dann sind es immer irgendwelche Projektsachen und danach geht man aber wieder zurück zum bisherigen und das Projekt ist abgeschlossen und die Projektfahrstelle wird dann auch am liebsten still und heimlich eingestampft, wenn es um Innovationen geht und so. Da frage ich mich, was ist los mit euch? Ich habe vielleicht die Hoffnung, dass, das ist ja manchmal so, dass es halt einen gewissen Druck braucht. Der ist noch nicht groß genug im Moment, aber es könnte sein, dass der kommt. Und zwar einfach dadurch, dass ja natürlich, also das Geld ist weg, die Leute sind weg, dass man auf eine ganz andere Art, wie wir es uns gerade gar nicht vorstellen können, aus der Not raus innovativ werden darf und dann auch muss. Also wenn ich halt keinen Pfarrer mehr habe, dann muss ich halt gucken, was passiert da in der Gemeinde und dann kann man ja nicht sagen, ihr dürft keine Gottesdienste feiern, dann wird es irgendwie funktionieren. Und ich glaube, dass auch spätestens dann geile Sachen möglich sind, die im Moment einfach blockiert werden, weil man weiterhin im System denkt und arbeitet, statt das System zu ändern. Also der Matthias Fosseler hat auch schon vor vorletzte Synode davon gesprochen, Leute, wir brauchen, es wird eine Transformation stattfinden, die können wir uns gar nicht vorstellen, weil wir drehen im Moment immer noch an die altbekannte Schraube im altbekannten System. Und deshalb glaube ich, also es gibt schon Leute, wo ich den Eindruck habe, da gibt es irgendwie ein Umdenker und die hören nicht nur zu, sondern die nehmen das auch irgendwie mit. Aber die Leute, die am Alter festhalten wollen, und das sind leider noch viele, und ich glaube, es sind auch einfach leider viele an der entscheidenden Stelle, die glaube ich nicht, dass du die geändert kriegst. Ich habe auch die Hoffnung, Bernd, dass in der nächsten Wahl einfach wieder mehr andere, neue Denker dabei sind. Und ich glaube, die Not und der Druck werden so groß werden, dass Dinge möglich werden, die wir uns vielleicht noch nicht vorstellen können. Und da ist dann dieser Punkt, Winston Churchill hat es mal gesagt, never let good crisis go to waste. Also lasst ja nie eine gute Krise vorbeigehen, ohne die entsprechend zu nutzen. Und da werden wir dann vermutlich auch diejenigen sein, die sagen können, ja Leute, wir sagen euch das ja schon lange, aber jetzt ist der Zeitpunkt und go.
Okay. Vielen Dank für das harte, ja, vielleicht auch gerechtfertigte Votum. Ja, genau. Ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie aus Fenster lehnen und das beurteilen. Wir wollen uns noch, oder ich würde mir gerne jetzt noch vielleicht maximal 10 Minuten nehmen, um auf den letzten großen Punkt zu gucken, die strategische Planung. Bernd, du hast es auch vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, die Finanzen. Es hat sich ja doch gezeigt, dass wohl ein größeres Loch da ist als angenommen. Wollt ihr uns mal auf einen aktuellen Stand bringen, was da passiert ist und wie sich das in Zahlen ausdrückt, so dass wir Normalsterblichen, nicht synodal Involvierten das vielleicht verstehen?
Soll ich es mal versuchen? Also es ist natürlich,
Gerne.
es ist Tobias Geiger, also er ist jetzt nicht von unserem Gesprächskreis, aber er hat es schön auf den Punkt gebracht, das habe ich mir aufgeschrieben. Es ist noch nicht zu spät. Und ich habe mit unserem Finanzdezernent, helft mir mal schön, wie heißt er denn, mir jetzt verabschiedet habe, der jetzt,
Kastrop.
nein, nicht Kaschrub, der ist ja schon lange, aber
Antoine. Antoine.
Antoine, genau nach dem Namen habe ich gesagt, mit dem saß ich beim Mittagessen zusammen. Das ist auch das Schöne bei der Synode, dass wir mal ein bisschen sprechen konnten. Und ich habe ihn mal gefragt, was er machen würde und so weiter. Und er hat gesagt, ja, natürlich, wir haben das Thema jetzt sehr dringend gemacht und sehr dramatisch dargestellt. Aus seiner Sicht ist es so dramatisch, aber gar nicht. Also wir müssen einerseits sehen, das ist dramatisch, wenn wir hören, dass 129 Millionen zusätzlich eingespart werden müssen, die einfach nicht da sind, weil sich einfach der Haushalt so optimistisch geschätzt worden sind, stärkere Lohnerhöhungen dazukommen und so weiter. Also es fehlen einfach etwa in der Größenordnung 129 Millionen, die einfach jetzt noch einmal losgeeist werden müssen.
Jährlich.
Ja,
Jährlich, wie die dazu sage.
genau. Also das ist schon,
Zusätzlich und jährlich,
ja.
ne? Also zusätzlich zu dem, was man sowieso schon einsparen muss und jährlich zusätzlich. Ja,
Genau,
okay.
und es ist massiv. Das sind insgesamt, reden wir hier von Rückstellungen, aber das ist das andere Thema. Und zwar, da geht es nämlich darum, das ist das zweite Thema, Versorgungsdeckungsstrategie. Also sind zwei verschiedene. Das eine ist der aktuelle Haushalt, wo wir gucken müssen, dass man dann irgendwie dieses Loch, das wir da haben, sinnvoll abfedern. Und das andere ist, dass insgesamt, und jetzt haltet euch fest, 1,3 Milliarden fehlen. Und zwar auf die letzten Jahre gerechnet, insgesamt im Blick auf die ganze Pensionäre, die wir haben. Es geht also um eine Versorgungsdeckungsstrategie, die vorgestellt worden ist. Wie können wir jetzt schon, wir haben ja praktisch ein umlagefinanziertes System, so wie unsere Rente ja auch, und das ist tatsächlich auch das Problem. Und es soll jetzt zur Kapitaldeckung jedenfalls teilweise transformiert werden. Und jetzt ist halt nur die Frage, wie stark können wir das jetzt, wie sind da die Sparschritte, die wir da zusätzlich machen müssen, dass wir quasi, es fehle uns also tatsächlich, dass alle Pensionäre mit den zugesagten Gehältern, die da sind und kommen werden, auch mit der immer höheren Lebenserwartung und alles, was dann da ist und auch Lohnsteigerungen, die dann ja auch angepasst werden und so weiter, fehlen uns 1,3 Milliarden. Und die müssen quasi jetzt irgendwie aus dem Laufenden durch Sparanstrengungen herausgenommen werden, um dann praktisch diese Kapitaldeckung nach und nach über die Jahre bis zum 2036 oder irgendwie, da wurde verschiedene Szenarien und verschiedene Dinge genannt, wie man das, ob man das schneller oder langsamer macht. Also das heißt, man versucht mit einer Kapitaldeckung tatsächlich jetzt zu beginnen.
Okay. Wie viel Prozent des gesamten Haushalts sind denn diese 129 Millionen? Wie viel Prozent müssten wir denn jährlich einsparen?
Ich kann euch sagen, dass die Versorgungsdeckung nur zu 52% erfolgt ist. Aber ich kann euch im Moment nicht sagen, wie viel das in Prozent ausmacht. Ich würde die
Okay.
Zahl halt einfach nachreichen. Aber weil du gerade sagst, Bernd, dass der Tobias Geiger gemeint hat, es sei noch nicht zu spät, hat er gesagt. Er hat aber vorher auch gesagt, wir sind der Pfingstochse oder der Palmesel. Das ist derjenige, den braucht kann ich auch nicht, der am Palmsonntag zu spät zum Frühstück kommt, der ist der Palmesel. Und das sind wir als Landeskirche. Und wenn man dann die Zahlen hört, also wenn wir jetzt sagen, 129 Millionen Euro im Jahr, wir haben gepennt, und das ist ein Zitat, da muss man sich ja dann schon fragen, was ist denn da passiert, dass man das nicht vorher hat feststellen können. Und das Ganze wird natürlich massiv verschärft dadurch, dass wir immer weniger Zahlende haben. Und in Zukunft aber immer mehr, die wir in der Zukunft versorgen dürfen. Und die endeten mit der Frage, ja, überlegt bitte auch, welche Sparanstrengungen können wir uns auferlegen, ohne dass die inhaltliche Arbeit in die Knie geht. Also da ist dann schon die Rede davon, sonst sind wir nämlich am Ende ein Pfarrversorgungswerk mit angeschlossener inhaltlicher Arbeit.
Ja.
Und wenn man das halt überlegt, eigentlich. Also wollen wir ausschließlich inhaltliche Arbeit machen? Ganz ehrlich, da bin ich auch drin gesessen und dachte, ich bin im falschen Firmen, weil es gerade schön aufgeploppt ist. Wer hat geschlafen? Ja, es will sich jetzt niemand da die Schuld gegenseitig zuschieben, aber es waren halt irgendwie wohl alle, die da mit der Finanz zu tun hatten in den letzten Jahren. Also sowohl das Dezernat als auch der Finanzausschuss, aber da bin ich jetzt halt auch nicht mit drin. Was war denn da los die letzten Jahre?
Okay, vielen Dank für einfach auch aufgrund der Zeit. Ich will es jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Ich will noch eine allerletzte Frage vielleicht in unserer Runde geben. Was bedeutet es denn oder ist es vielleicht überhaupt gar nicht absehbar, was das für die konkrete Kirchengemeinde vor Ort eigentlich bedeutet? Also klar, wir haben jetzt den Fahrplan aufgelegt und so, sind damit ja auch schon diese massiven Einsparungsmaßnahmen darauf eingegangen, fusionieren Gemeinden, bauen Pfarrstellen ab, besetzen weniger nach, stufen Gehälter und so weiter runter bei Neueinstellungen. Müssen wir da nochmal eine Schippe drauflegen? Wenn ja, was?
Also es ist tatsächlich so, dass wir auch gesagt haben, wichtig ist aus unserer Sicht, das beantwortet aber deine ursprüngliche Frage noch nicht, da müssen wir noch dazu kommen. Wichtig ist aus unserer Sicht, wir wollen in den Sparprozess mit einbezogen werden. Denn wir hatten jetzt im Finanzausschuss auch eine Zeit, wo die Kollegen uns berichtet haben, seit November, wo dann einfach verschiedene Dinge da im Raum standen, gab es gar keinen Finanzausschuss mehr und man hat so den Eindruck, da wird im Hintergrund werden Dinge gemauschelt, die nachher uns vor vollendete Tatsache stellt. Und das sollte genau nicht passieren. Wir sagen, wenn es hier um einen Sparprozess geht, wenn wir da gemeinsame Anstrengungen brauchen, dann möchten wir nicht vor vollendete Tatsache gestellt werden, sondern wir möchten in diesen Prozess als Synodale mit einbezogen werden. Das ist eine ganz wichtige Sache, wo wir jetzt gerade darauf achten werden und da auch schauen. Und das andere ist tatsächlich vor Ort bei der Kirchengemeinde. Das wurde gar nicht so thematisiert, was da bei der Kirchengemeinde ankommt. Es ging ja jetzt darum, diese Eckwerte letztlich klar zu kriegen, damit überhaupt die Haushalte beschlossen werden können, damit nachher auch überhaupt die Gelder an die Kirchengemeinde ausbezahlt werden könnte. Das war ja diese Eckwerteplanung, wo die 129 Millionen eingespart werden müssen. Für die Kirchengemeinden, glaube ich, ist das nicht einmal so viel, was da ankommt. Aber ich denke, wenn gespart werden muss, wird es vielleicht auch da irgendwo vielleicht auch das eine oder andere auch durchgereicht werden müssen.
Im Moment
Wobei,
ändert sich
ja,
für die Kirchengemeinde noch nichts, also der
noch nichts, ja.
Freibetrag.
Bleibt alles gleich.
Im Moment, aber genau, das sind die 1,2%. Aber das wird, also wie soll das gehen, dass das keine Auswirkungen hat, ist ja ganz klar. Eine Sache noch, weil ich möchte es auch nicht machen, irgendwie jetzt da so ein Bashing, wer ist da schuld? Und es gab wirklich im Finanzdezernat, die hatten wirklich eine krasse Zeit hinter sich, weil eben der Dr. Castrop richtig schlimm erkrankt ist und sein Stellvertreter auch, der Herr Ritter. Hatten beide, sind beide im Prinzip komplett ausgefallen. Und die sind dort, das glaube ich wirklich, dass die dort richtig untergegangen sind. Ich glaube nur, dass die Probleme ja schon lang vorher angefangen haben müssen. Und deshalb würde ich es jetzt nicht nur in die letzten Wochen und Monate verorten, sondern da hätte man ja irgendwie schon viel früher mal draufkommen können oder reagieren müssen. Und, aber wie gesagt, also da bin ich einfach weder Insider noch, da bin ich nicht drin. Und Schuldzuweisungen helfen die uns ja im Moment jetzt auch nicht weiter. Also das hilft ja gerade auch nichts. Genau.
Okay, vielen, vielen lieben Dank an euch beide. Wir beenden jetzt hiermit den Interviewteil und damit aber auch dann das Recording. Alles, was ihr jetzt hier gehört habt, in dem Sinne, gibt es dann, wie gesagt, später als Podcast für alle, die uns dann als Podcast hören. Schön, dass ihr bis hierhin gehört habt, hoffentlich. Ihr findet alle Infos, wie zum Beispiel den Link zur Jugendzellstudie oder so weiter, in den Shownotes. Da packen wir euch das gerne rein, dann könnt ihr da nochmal nachlesen. Vielen Dank, Britta, vielen Dank, Bernd, dass ihr uns zumindest durch meine Person hier Rede und Antwort gestanden habt.